ARD.
SWR Kultur. Forum.
Ukraine-Gipfel ohne Russland. Wie sinnvoll ist die Friedenskonferenz? Am Mikrofon ist Martin Durm. 160 Länder hat die Schweiz zur sogenannten Konferenz zum Frieden eingeladen. Über 100 haben angeblich zugesagt. Wie viele Staats- und Regierungschefs genau am kommenden Wochenende an den Vierwaldstätter See reisen werden, das ist immer noch unklar und wird von der Schweiz auch fast wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Aber was bringt ein solcher Gipfel überhaupt, wenn der Verursacher des Ukraine-Krieges fehlt, Putin? Russland nimmt an der Konferenz zum Frieden nicht teil, wurde gar nicht erst eingeladen. Will heißen, die zentralen Themen, also Waffenstillstand, Rückgabe der besetzten Gebiete, die werden gar nicht erst verhandelt. Geplant ist eine Konferenz der kleinen Schritte. Was ist damit gemeint und hat der Gipfel womöglich das Potenzial, dass aus den kleinen Schritten ein großer wird, hin zu echten Friedensverhandlungen? Darüber reden wir hier im Forum bei SWR Kultur. Unsere Gäste sind Wilfried Jilge, er ist Ukraine-Experte an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Rüdiger Lüdeking, Diplomat, ehemaliger Botschafter in der EU-Metropole Brüssel und Gesine Dornblüt, sie ist Journalistin mit dem Fachgebiet Osteuropa, Russland, Ukraine. Sie ist auch Autorin. Im September wird ihr neues Buch erscheinen, der Titel Putins Gift. Frau Dornblüt, Skeptiker sagen, diese Konferenz in der Schweiz ist viel Lärm um nichts. Andere meinen, das ist allemal besser als nichts. Was meinen Sie?
Ich glaube, man muss sich eine Sache klar machen. Es geht bei dieser Konferenz in der Schweiz nicht um Verhandlungen. Es geht darum, Verhandlungen vorzubereiten. Und wenn man sich das klar macht, dann hat man auch einen, sagen wir, offeneren Blick dafür. Man muss ganz klar sagen, da wird jetzt kein Friedensabschluss rauskommen, aber das ist auch gar nicht das Ziel. Das kann auch gar nicht das Ziel sein, wenn Russland, wie Sie erwähnt haben, nicht dabei ist. Aber es geht eben darum, einfach eine möglichst große Zahl von Staaten auf der ganzen Welt an die Seite der Ukraine zu bringen, und zwar auf die Seite des Rechts, denn wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der da geführt wird von russischer Seite gegen die Ukraine. Und ganz wesentlich dafür, wie erfolgreich diese Konferenz sein wird, ist, wer dann letztendlich von den Staaten teilnimmt, die jetzt noch nicht eindeutig an der Seite und auf der Seite der Ukraine stehen. Da geht es vor allen Dingen um afrikanische, südamerikanische Staaten.
Der Vierwaldstätter See im Juni, das prächtige Ambiente eines Kurorts. Es ist, glaube ich, sogar in einem luxuriösen Hotel angesagt. Das alles ist ja Welten entfernt vom Kriegsgeschehen in der Ukraine, Frau Dornblüt. Ist die Schweiz überhaupt der richtige Ort, um eine solche Konferenz zu veranstalten?
Selenskyj hat ja die Schweiz schon vor einem Jahr ins Spiel gebracht, eben weil die Schweiz sich, naja, neutral gibt. Sie ist ja auch zurückhaltend in Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine und insofern schon ein geeigneter Ausrichter, eine geeignete Ausrichterin für diese Konferenz. Und natürlich mag das den einen oder anderen noch anziehen, der schöne Vierwaldstätter See, aber es ist ja sowieso eine Reihe von internationalen Großereignissen diese Woche angefangen hier. Ich bin aus Berlin zugeschaltet, also die letzten beiden Tage, die Wiederaufbaukonferenz, die große für die Ukraine. Jetzt ist der G7-Gipfel in Italien und da ist sozusagen in dieser Dreiergruppe dann die Schweiz der nächste Schritt und es passt ja auch ganz gut, dass es sozusagen in der Nähe ist.
Herr Lüdeking, gerade wurde es gesagt, in Berlin Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine, dann der G7-Gipfel in Italien, jetzt eben am Wochenende dieser Gipfel in der Schweiz, dass da jetzt am laufenden Band quasi Gipfelkonferenzen veranstaltet werden. Was lesen Sie da heraus?
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, einerseits die Ukraine zu unterstützen, auf der anderen Seite aber auch zu sehen, wie man und auszuloten, das wird leider nicht getan, wie man den Konflikt beenden kann. Ich habe nur Zweifel, dass die Konferenz, die jetzt als Friedenskonferenz betitelt worden ist, die aber mehr eine Solidaritätskonferenz ist für die Ukraine, dass die dazu den richtigen Weg weisen wird. Ich habe das Gefühl, dass auch die Schweizer nicht ganz so zufrieden sind mit dem, was sie da ausrichten. Zumal das ja auch auf eine Anregung von Zelensky zurückgeht, der das ja auch als Möglichkeit vielleicht sieht, um Staaten auch insbesondere aus dem globalen Süden stärker um sich zu scharen. Ich habe meine Zweifel, dass da so viele Staaten wirklich hochrangig vertreten sein werden. Es wird sicherlich dabei bleiben, dass Staaten insbesondere des Westens vertreten sein werden, wobei ein Schönheitsfehler schon dadurch gegeben ist, dass der amerikanische Präsident es vorzieht, Präsident Biden, nach Kalifornien zu einer Spendengala zu reisen, statt an der Konferenz teilzunehmen, was dem schon ein bisschen die Spitze nimmt und auch die Frage aufwirft, was kann bei dieser Konferenz überhaupt erreicht werden.
Wie erklären Sie sich die Abwesenheit von Biden? Sie haben das eben mit einer gewissen Spitze gesagt, er geht lieber zu einer Spendenkonferenz. Eigentlich verkämpft er sich ja immer wieder für die Ukraine. Warum ist er jetzt nicht da?
Das kann ich nicht sagen. Ich meine, innenpolitisch wird sicherlich die Spendenkonferenz eine wichtige Rolle spielen, könnte ich mir vorstellen. Allerdings, wenn er die Erwartung gehabt hätte, dass die Konferenz zu einem durchgreifenden Ergebnis kommt, dann wäre er sicherlich angereist. Ich habe nur das Gefühl, dass auch die Konferenzagenda die Themen ausspart, die eigentlich für die Ukraine und auch für einen Frieden die wichtigen sind. Das heißt also, es geht im Wesentlichen um humanitäre Fragen. Es geht um Frage der Freiheit der Schifffahrt, einschließlich auch der Ernährungsfragen und des Austausches von Getreide und ähnlichem mehr. Schon jetzt haben Brasilien und China gesagt, dass sie an dieser Konferenz nicht teilnehmen. Beide Staaten haben allerdings, und das ist vollkommen untergegangen hier, am 23. Mai in Peking einen Vorschlag zu einer Friedenskonferenz erarbeitet. Und das steht noch im Raume, dass sie vielleicht auch mal zu einer Konferenz einladen werden.
Herr Lüdeking, glaube, wir werden auf jeden Fall noch über diese Vorschläge reden. Lassen Sie mich zunächst zu Herrn Jilge kommen, unseren dritten Gast in der Sendung. Herr Jilge, in der Vorberichterstattung des Gipfels war ja oft mehr von denen die Rede, die nicht kommen, also Putin, Biden kommt nicht, gerade hat es Herr Lüdeking gesagt, China, Brasilien auch nicht. Schwächt das nicht schon von vornherein das Mandat einer solchen Konferenz?
Natürlich ist es insbesondere problematisch, wenn China nicht dabei ist. China hatte ja schon Ende Mai abgesagt öffentlich. Es ist aber auch nicht verwunderlich, denn für China ist immer die Frage, was so eine Konferenz bringt. China würde eine Teilnahme in seiner jetzigen Position keinen Mehrwert bringen. Deswegen glaube ich, hat man kein Interesse. Man hat ja Getreidelieferungen aus der Ukraine. Man hat weiterhin große Importe, die man in die Ukraine schickt. Also es würde sich was Konkretes gar nicht ändern für China. Und China hat ein Interesse vielleicht, dass die Ukraine auf der Landkarte erhalten bleibt. Aber es macht ja auch gar keine deutlichen Signale, ob es tatsächlich um territoriale Integrität geht. Insofern ist das ein aufschlussreiches Zeichen gegenüber der chinesischen Position. Was ich nochmal unterstreichen will, ist, dass natürlich diese Konferenz in der Tat, und das hat sich ja in den letzten Wochen auch deutlich abgezeichnet, nicht einer Friedensverhandlung dient, sondern es geht darum, Formate zu suchen und möglicherweise auch Vermittler außerhalb der klassischen Unterstützerkoalition der Ukraine zu suchen, die für ein zukünftiges Format mal bereitstehen könnten. Und deswegen hat man auch Themen genommen, eben nicht die Friedensformel von Zelensky, also die 10 Punkte, die Zelensky Ende 22 veröffentlicht hat, sondern Punkte, die eben gerade für den sogenannten und immer etwas grob bezeichneten globalen Süden interessant sind. Und da ist in der Tat die Nuklearsicherheit von Bedeutung, die viele interessiert. Und da ist natürlich in der Tat die See, die freie Navigation von ganz entscheidender Bedeutung, weil natürlich diese Staaten Interesse haben, dass die Ukraine ein Lieferer von Getreide bleibt. Und worum es letztlich auch geht, ist, sich mit diesen Staaten zu verständigen, was eben die Basis für eine Friedensregelung sein könnte. Und das ist eben die Charta der Vereinten Nationen. Da geht es eben auch um das internationale Seerecht. Es geht um Regelungen des Gefangenenaustauschs und so weiter. Das heißt, es geht darum schon, auch Russland klarzumachen, dass man etwas aufbaut, was nicht einfach zu einem Diktatfrieden führen wird. Und Wir müssen uns ja noch einmal klar vor Augen halten, dass Russland ja nicht eingeladen wurde. Auch die Vorgeschichte ist etwas komplizierter, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Russland hat auch von sich aus gesagt, dass es an so etwas nicht teilnehmen wird. Und mit seiner staatlichen Propaganda unterminiert es gerade massiv und verzerrt und betreibt Desinformation zu dieser Konferenz. Ich möchte auch noch mal hinzufügen, dass die Frage, ob und wie Indien zum Beispiel und Südafrika teilnehmen oder auch Brasilien, noch nicht klar ist. Es ist durchaus möglich, dass sie noch teilnehmen. Die Frage ist, auf welcher Ebene. Und ich möchte auch noch mal dazu sagen und den Zusammenhang herstellen zum G7-Gipfel, der ja eine starke Komponente mit dem globalen Süden hat und wo sich ja auch der indische Präsident Modi angemeldet hat und wo man natürlich auch versuchen wird, mit diesen Staaten zu einem, ich sag mal, Common Ground zu kommen.
Frau Dornblit, glauben Sie, dass diese Gipfelreihung so etwas wie politischen Druck auf Putin ausüben kann?
Also jedenfalls, Russland und Putin sind nicht unbeeindruckt. Das kann man daran ablesen, mit welcher Intensität die russische Propaganda versucht, diese Reihe von Gipfeln und auch den Gipfel insbesondere in der Schweiz schlecht zu machen und herunterzureden und also voller Häme über jede Absage von Staatschefs berichtet und dies beleuchtet. Insofern, das bleibt nicht ohne Wirkung. Das wird natürlich nicht dazu führen, dass Putin dann nächste Woche seine Truppen zurückzieht. Das nicht. Wir müssen uns auch vor Augen führen, es wird ja oft gesagt, verhandeln oder kämpfen, verhandeln oder Waffen liefern. Das ist kein Widerspruch. Also es ist natürlich nötig, weiterhin die Ukraine mit Waffen auszustatten, ihr zu helfen, sich zu verteidigen. Nur dann kann sie bestehen und nur dann kann sie eine Position erreichen, in der sie eben auch fähig ist, am Verhandlungstisch zu bestehen und eben nicht sich eine Lösung, die Lösung, die Putin vorschwebt, aufoktroyieren zu lassen. Putin hat übrigens letzte Woche erst beim Petersburger Wirtschaftsforum gesagt, nochmal, wie er sich ein Ende des Krieges vorstellt. Er hat nämlich gesagt, Kriege werden beendet durch Sieg oder Niederlage und wir wollen siegen. Insofern Druck, ja oder nein, es beeindruckt, denke ich, Russland schon. Was ich noch hinzufügen wollte, auch nach den beiden Vorrednern, ich glaube, man muss sich wirklich vor Augen führen, das ist ein ganz, ganz dickes Brett, was da diplomatisch gebohrt wird und gebohrt werden muss. Und die Tatsache, dass jetzt die Agenda geschrumpft wurde, dass also nicht die 10 Punkte von Selenskyj auf der Tagesordnung stehen, sondern eben die Punkte, die ja vielleicht nicht die ganz zentralen aus militärischer Sicht sind, aus europäischer Friedenssicht, aber doch sehr zentral sind, eben gerade für die Länder des sogenannten globalen Südens. Also atomare Sicherheit und auch Versorgungssicherheit.
Getreideexporte.
Genau, Getreideexporte. Der Außenminister der Ukraine, Kuleba, hat im Frühjahr gesagt, ausgerechnet in Indien auch, diese ukrainische Friedensformel, die sei ein Menü mit Punkten, aus dem die Länder auswählen können, an welchen Stellen sie sich an der Umsetzung beteiligen möchten. Also das sind wirklich kleine Schritte dieser Diplomatie und auch eine große Kompromissbereitschaft schon von der ukrainischen Seite, würde ich sagen, dass sie erstmal die grundlegenden und berechtigten Ansprüche, nämlich dass sie über das Territorium, das ihnen völkerrechtlich zusteht, wieder verfügen können, dass sie das erstmal hinten anstellen.
Nun wurde der 10-Punkte-Plan Selenskyjs schon mehrmals angesprochen. Da gibt es ja als zentrale Themen Rückzug aus allen besetzten Territorien, Reparationszahlungen, Sondertribunal für Kriegsverbrechen. Das klingt doch alles sehr nach Maximalforderungen, Herr Lüdeking. Sind die angesichts des Kriegsverlaufs aus Ihrer Sicht realistisch?
Nein, sie sind aus meiner Sicht nicht realistisch. Natürlich, wenn man den Krieg sich anschaut, dann muss man aus gesinnungsethischer Position sagen, ja, Russland muss den Angriffskrieg einstellen und sich zurückziehen. Aber ist das realistisch? Nein. Verantwortungsethisch müssen wir halt auch darüber befinden, ob wir zum Beispiel durch eine Haltung, die dort eingenommen wird, zu diesen 10 Punkten, ob wir dadurch nicht auch die Eskalationsgefahren erhöhen und ob das realistisch ist. Und das muss ich sagen, das muss ich eindeutig verneinen.
Herr Jilge.
Naja, zunächst einmal muss man Folgendes nochmal festhalten. Russland will zurzeit nicht verhandeln und Russland ist die Seite, die eskaliert. Und es gibt keinen Grund zurzeit, irgendwas anzuerkennen, was Russland beansprucht. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass frühere Friedensverhandlungen zu nichts geführt haben, allenfalls in einen Diktatfrieden geführt hätten. Und wir dürfen uns einfach keine Illusionen machen. Man muss sich die Sachen am Feld und on the ground, die Fakten angucken. Die Fakten sind, dass Russland nicht nur in Kharkiv mit Gleitbomben die Zivilbevölkerung sozusagen massenhaft samt kritischer Infrastruktur traktiert, sondern dass es auch im Süden eine erneute Aufmarschbasis aufbaut. Das alles hat mit irgendwelcher Verhandlungsbereitschaft nichts zu tun. Und wir müssen uns übrigens auch immer vor Augen führen, Russland hat nie verhandelt, ohne zu schießen. Das ist die Erfahrung aus dem Krieg im Donbass, den ich ja sehr eng beobachtet habe und wo Verhandlungen nicht dazu geführt haben, dass Russland zum Beispiel sagt, wir hören jetzt auf und wir verhandeln. Russland wird diese Verhandlung in einer jetzigen Zeit, wo die Ukraine in einer ganz schlechten Verhandlungsposition ist, nutzen, um den Westen zu spalten und zu versuchen, weitere Erfolge zu erringen. Wer sich darüber Illusionen macht, versteht gerade nicht, was tatsächlich in diesem Krieg passiert. Und er versteht auch nicht, was die langfristigen Ziele Russlands sind. Die Ziele Russlands sind nicht der Osten der Ukraine. Das Ziel Russlands ist, die Ukraine möglichst weit vom Meer abzuschneiden und ihre Funktionalität als Staat komplett in Frage zu stellen oder gänzlich unmöglich zu machen.
Aber wenn das die Ziele Russlands sind, warum dann jetzt in der Schweiz über humanitäre Anliegen wie Gefangenenaustausch, über Getreideexport, über nukleare Sicherheit debattieren? Was bringt das, wenn die eigentlichen Verhandlungen, der eigentliche Kern des Konflikts doch letztendlich das große Thema besetzte Territorien, Reparationszahlungen und dergleichen sind?
Ja, na, ich meine, ich bin nicht der Auffassung wie Herr Jilge. Das ist so das konventionelle Narrativ, was jetzt immer benutzt wird. Ich finde, man kann also sicherlich sagen, dass Russland jetzt das Momentum auf seiner Seite hat, militärisch. Aber ich glaube nicht, dass man einfach nur sagen kann, Russland ist nicht bereit zu Verhandlungen. Es gibt ein ganz interessantes, ja, so eine kleine Episode, die ich vielleicht, wenn Sie Zeit haben, ganz kurz mal schildern will. Und zwar hat vor wenigen Wochen Shoigu seinen französischen Amtskollegen als Verteidigungsminister damals noch angerufen.
Der russische Verteidigungsminister, den französischen Verteidigungsminister angerufen.
Und hatte dann natürlich wahrscheinlich auch Klage geführt darüber, dass Macron sich da exponiert hat mit der Frage, wir könnten auch, oder das will nicht ausschließen, dass auch Truppen aus westlicher Sicht da in der Ukraine eingesetzt werden könnten, also Bodentruppen. Aber interessant fand ich das, was zum Schluss dann gesagt wurde, nämlich die Russen haben wohl verlauten lassen, dass in dem Gespräch auch Einigung erzielt worden ist darüber, dass es einen Verhandlungsansatz geben könnte, der aufbauen könnte auf das, was immerhin im März, April 2022 bereits Gegenstand der Verhandlungen in Istanbul war, was also auch relativ positiv auch ursprünglich mal bewertet worden ist. Und das hat die französische Seite dann abgelehnt, hat sogar noch durch den französischen Außenminister sagen lassen, dass sie an einem Gespräch mit den Russen nicht interessiert seien. Also ich finde schon, man muss, finde ich, das mal ausloten, ob da wirklich eine Verhandlungsbereitschaft auf russischer Seite besteht oder nicht. Mhm. Dass natürlich im Augenblick die Verhandlungsaussichten nicht so günstig sind, wie es dann vorher mal war, das gebe ich gerne zu, das ist auch so. Aber auch für Putin ist das nicht einfach schon abgemachte Sache, dass er den Krieg gewinnen wird. Denn ich meine, Sie können sich ja nur daran erinnern, wie zum Beispiel in Moskau die Frauen der in der Ukraine eingesetzten Soldaten demonstrieren und ähnliches mehr. Also es ist durchaus so, dass er schon sehr repressiv sein muss, um die Russen auf Linie zu halten. Ja, wobei er natürlich immer noch den Vorteil hat, und das macht das natürlich auch für uns schwierig, dass er immer sagen kann, ja, es ist kein Kampf gegen die Ukraine, sondern es ist ein Kampf gegen den Westen, gegen die NATO. Und das, glaube ich, ist natürlich etwas, was durchaus verfangen könnte.
Also da sind jetzt eine ganze Menge Stichworte gefallen, würde ich gerne was zu sagen. Ganz kurz zu den Soldatenmüttern in Russland. Ich glaube nicht, dass die das Potenzial haben, solche Proteste zu entwickeln, dass Putin mit seinem Krieg in Bedrängnis kommen würde. Was Putin ja macht, ist, dass er gewaltiges Geld ausgibt für die ganze Rüstungsindustrie und auch für die Soldaten. Wenn Sie durch Russland fahren, sehen Sie überall diese großen Werbeplakate mit riesigen Zahlen, mit ganz vielen Nullen hinten dran. Wer sich jetzt meldet für den Kriegsdienst, für die Armee, auch für den Krieg, der kann sich allein schon von der Prämie in einigen Regionen eine Einzimmerwohnung kaufen, ohne dass er überhaupt erst losgefahren ist. Und das zieht wirklich viele Leute an. Sie haben, Herr Lüdeking, eine Formulierung benutzt, die sehr verbreitet ist. Sie haben gesagt, Narrativ und konventionelles Narrativ. Das ist wirklich eine Entwicklung in unserem Diskurs, die finde ich ganz, ganz schwierig. Denn das klingt so, als könne man Dinge so sehen und so sehen. Und wir haben aber Fakten. Wir haben auch Fakten darüber, was da 2022, Sie haben das angesprochen, passiert ist in den Verhandlungen zwischen den beiden Delegationen der Ukraine und Russlands.
In Istanbul.
Es gab ja gleich, genau, erst in Belarus, dann in Istanbul. Das mündete in das viel zitierte Istanbuler Kommuniqué vom Ende März 2022. Und da wird jetzt ganz massiv aus Russland, auch von Putin immer wieder persönlich, und wir sehen das eben auch im Verhalten der AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht, ist gestern im Bundestag, vorgestern, als sie der Rede Selenskys ferngeblieben sind mit der Begründung, das sei ein Kriegstreiber, ein Kriegspräsident, der wolle nicht verhandeln. Das ist wirklich eine Falschaussage, die massiv zurzeit in Moskau verbreitet wird und auch hier teilweise über die sozialen Netzwerke in die Debatten, auch in die etablierten Medien kommt. Und sie ist einfach falsch.
Denn man hört es in jeder Talkshow so, inzwischen, nicht?
Tatsächlich, ja. Da wird dann auch immer eine Aussage des ukrainischen damaligen Verhandlungsführers zitiert, David Arachamia heißt der, und da wird brutal dessen Aussage aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe mir das ganze Interview, dem das entspringt, angeschaut, das ist eine Stunde lang und es geht ganz klar darum, dass er sagt, wir haben kein Vertrauen, die Russen, wir konnten damals im Frühjahr kein Vertrauen haben. Russland hat ja, während es vorgab, zu verhandeln und einen Waffenstillstand zu erreichen, und da haben wir das, was Sie, Herr Jilge, angesprochen haben, hat weiter gekämpft, hat Mariupol beschossen, hat die Zivilisten daran gehindert, die Stadt und die Region zu verlassen über humanitäre Korridore, und hat ganz massiv da Zerstörung betrieben und Menschen umgebracht und währenddessen behauptet, sie wollten verhandeln und seien zum Waffenstillstand bereit. Und da haben natürlich die Ukrainer kein Vertrauen gehabt. Und darum geht es in diesem Interview des ukrainischen Verhandlungsführers. Aber herausgegriffen wird immer nur ein Satz, in dem er sagt, Boris Johnson sei nach Kiew gekommen und habe gesagt, wir wollen nicht verhandeln. Das hat er tatsächlich auch gesagt, Johnson, aber nicht in der Kausalität, dass er sozusagen die Verhandlungen verboten hätte. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Das Problem ist, dass gerade komplizierte Themen sich hervorragend eignen, um Falschmeldungen und Desinformationen zu verbreiten. Wir können das jetzt nicht alles ausführen, aber ich wäre da sehr vorsichtig. Ich wäre da sehr vorsichtig, eben diese Aussage, Putin wolle nicht verhandeln, als Narrativ abzutun. Man kann das wirklich belegen über die letzten zwei Jahre und auch noch weiter zurück.
Da muss ich aber sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, man hat noch nicht einmal versucht, das auszuloten, inwieweit er überhaupt zur Verhandlung bereit ist oder nicht. Das ist ein westliches Narrativ, dass es Putin jetzt nicht nur um Ukraine ginge, sondern auch um mehr, um die Reetablierung der Sowjetunion und ähnliches mehr. Da wird also mit solchen Märchen, muss ich ganz ehrlich sagen, Schauermärchen, wird dann Politik gemacht.
Und aber das finde ich nicht
richtig.
Es gibt doch ein Papier von Putin vom Sommer 21, dann nochmal vom Winter 21, 22, wo er gesagt hat, die NATO solle sich zurückziehen aus den neuen NATO-Mitgliedsländern.
Ja, aber das ist richtig, denn das Problem war ja die NATO-Erweiterung. Dass er das als eine Gefährdung seiner Sicherheit, das muss man hinterfragen. Aber es hat natürlich eine Schmälerung seiner Rolle als Großmacht vielleicht bedeutet. Das muss aber ausgelotet werden. Und das finde ich, das ist es nicht geworden. Das ist nämlich das Problem, dass man diese Themen überhaupt nicht verfolgt hat. Die Frage der Ukraine oder auch des Kaukasus, das sind Dinge, wo schon ganz früh Putin ganz klare rote Linien gezeichnet hat. Wir haben doch das Problem, dass wir jetzt haben eine Situation, wo wir gesinnungsethisch davon ausgehen, das ist jetzt ein Kampf des Guten gegen das Böse. Wir selber sind nicht mal bereit, über die Ursprünge des Ganzen nachzudenken. Es hat alles eine Vorgeschichte und die ist relevant dafür.
Also zunächst einmal, wenn wir nicht verstehen, was an Völkerrechtsbrüchen, ich rede jetzt gar nicht von der Annexion der Krim, wir müssen uns doch über die Ziele Putins klar sein. Denn nur wenn wir die Ziele kennen, wissen wir auch, wie wir die Ukraine unterstützen müssen, um zu dem zu kommen, und da stimme ich Frau Dornblit völlig zu, die Ukraine in eine bessere Position zu bringen, von der sie dann aus tatsächlich über Fragen verhandeln kann, über die es geht, nämlich die Frage des Rückzugs aus Territorien, die jetzt mit Russland überhaupt nicht zu machen sein wird, und über andere Fragen, die für die Existenz der Ukraine, die gerade um diese Existenz kämpft, von entscheidender Bedeutung sind.
Die Tatsache, dass Putin nicht zu dieser Konferenz eingeladen wurde, dass er auch gar nicht eingeladen werden wollte, ist das ein Anzeichen dafür, dass womöglich doch an diesem Vorwurf etwas dran sein könnte, dass die Möglichkeiten nicht ausgelotet werden gegenüber Russland, Frau Dornblüt?
Das glaube ich nicht. Es gab also zunächst auch nach dem Großangriff zahlreiche Vermittlungsversuche. Also da haben die westlichen Staats- und Regierungschefs der Reihe nach mit Putin telefoniert. Der damalige Premier Israels hat sich engagiert. Ich halte diesen Vorwurf eben, man würde es nicht versuchen, man würde nicht irgendwie was ausloten wollen, halte ich wirklich für unangebracht. Denn für mich ist es wirklich nach allem, was wir jetzt auch gesagt haben, ganz klar, Putin ist nicht bereit zu verhandeln. Und wir müssen uns ja auch klar machen, worum geht es. Er hat ja im September 2022 die vier besetzten Gebiete, also zusätzlich zur Krim, die weiteren vier Gebiete, Luhansk und Donetsk und aber auch Saporischschja und Cherson, obwohl Russland sie noch gar nicht komplett kontrollierte, zu unwiederbringlich russischen Territorien erklärt und hat auch sich explizit in seiner Rede damals vor den versammelten Staatsvertretern und Würdenträgern im Kreml hat sich da definitiv auch noch an die Weltöffentlichkeit und an die westlichen Staatsführer gewandt und hat gesagt, verstehen Sie das, diese Gebiete sind russisch für immer. Und was haben wir dann oder was hat dann auch die Ukraine für eine Verhandlungsgrundlage? Also, und das wird sicherlich Ihrer Auffassung entsprechen, Herr Lüdeking, muss man vielleicht einfach akzeptieren, dass Russland die stärkere Verhandlungsposition hat? Muss man vielleicht akzeptieren, dass die Ukraine diesen Krieg angeblich, ich würde das auch hinterfragen wollen, es kommt auf die Unterstützung an, aber will man akzeptieren, dass die Ukraine einfach sich da fügen muss? Das kann man natürlich einnehmen, diese Position, die kann man beziehen, aber dann muss man sich aber auch von allem, was es so an internationalem Recht und Völkerrecht gibt, verabschieden. Es würde bedeuten, dass die Ambitionen dieses russischen Regimes einfach sich durchsetzen und das würde große Folgen haben, auch für die europäische Sicherheit. Und da schlage ich nochmal den Bogen zu dem von Ihnen verfolgten gesinnungsethischen Ansatz. Natürlich ist es auch wichtig, auch Ethik, aber es entspricht dem ureigenen Sicherheitsinteresse Deutschlands und auch der EU, dass Russland mit dem, was es macht, in der Ukraine nicht durchkommt. Und allein aus pragmatischen und Sicherheitsgesichtspunkten müssen wir die Ukraine unterstützen und in eine Position bringen, in sie dann darüber entscheiden kann und verhandeln kann, welche Gebiete sie eventuell abtreten möchte.
Herr Lüdeking, so wie der Kriegsverlauf derzeit aussieht, ist Russland eindeutig im Vorteil. Viele sagen, dass etliche westliche Regierungen, auch Staats- und Regierungschefs, die am Wochenende in die Schweiz zur Konferenz reisen werden, dass die mehr oder weniger verhohlen, die Ukraine drängen, um des Friedens willen auf einen Komplettabzug Russlands aus den besetzten Gebieten zu verzichten, alles also erstmal hinzunehmen, die Krim, Teile des Donbass, alles russisch. Glauben Sie, erstens, dass es tatsächlich so ist, dass die westlichen Regierungen zu dieser Einsicht früher oder später geraten sind, und halten Sie das für richtig?
Nein, es ist nicht richtig. Natürlich muss ich das Völkerrechtliche berücksichtigen und das spreche dafür, dass Russland vollkommen sich zurückzieht. Aber das ist natürlich der gesinnungsethische Ansatz, von dem ich vorher sprach. Aber es geht aber auch darum, dass wir verantwortungsethisch etwas machen, was wirklich realistisch ist. Das heißt also, wenn wir uns auf eine Verhandlung einlassen, dann muss das auch eine Verhandlung sein, bei der wir auch Kompromisse bereit sind einzugehen. Ich kann nicht sagen, dass die Ukrainer beispielsweise in einer Verhandlung als Ergebnis akzeptieren können oder müssen, dass sie bestimmte Territorien verlieren automatisch. Mir geht es hier darum zu sehen, was kann zum Ende des Konfliktes führen. Denn es wird immer moralisch argumentiert, dass da täglich Tausende vielleicht von Soldaten und Zivilisten umkommen im Krieg. Das wird manchmal ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und das, finde ich, ist eigentlich etwas, was uns auch zu denken geben sollte. Insofern bin ich auch manchmal etwas überrascht, wenn ich auch nochmal auf die Konferenz zurückkommen kann. Warum müssen wir auf diese Konferenz so einsteigen? Warum war denn nicht vorher schon etwas da, was jetzt nicht aus westlicher Quelle kommt, sondern aus der chinesisch-brasilianischen Quelle, die sich ja, wie gesagt, auf einen relativ unspektakulären, wenn ich so will, aber einen Sechs-Punkte-Plan geeinigt hatten, was die Beendigung des Krieges angeht. Und da ist niemand drauf eingestiegen. Und ich finde, man sollte doch sehen, dass man zunächst einmal deeskaliert. Und das war auch einer der Grundpunkte des Planes, dass man also auch dafür sorgt, dass keine Seite mehr die Expansion auf dem Schlachtfeld austreibt und dass man dann auch bestimmte Dinge schon macht, um zu einem Waffenstillstand zu kommen.
Also wenn ich mir diesen chinesischen sechs Punkte, die Kernpunkte anschaue, dann beinhalten die angeblich, das sind chinesische Quellen, die das erklärt haben, Russland behält alle annektierten Gebiete, die Restukraine darf im Gegenzug der EU beitreten, aber auf keinen Fall und nie der NATO.
Das sehe ich nicht. Also ich sehe dann zum Beispiel erstens, der erste Punkt ist also Eskalationszurückfahrung, das ist also ein Verzicht auf Eskalation. Das heißt also sowohl keine Expansion auf dem Schlachtfeld, noch soll eine Provokation durch irgendeine staatliche Seite erfolgen. Dann der zweite Punkt ist ja ganz banal, dass man über Dialog und Verhandlungen zu einem Ergebnis kommen sollte. Und ich spreche also jetzt über den chinesisch-brasilianischen Plan, der jetzt im Mai gekommen ist. Er umfasst dann ja auch dann zum Beispiel die humanitären Gesichtspunkte wie Humanitarian Assistance, die erforderlich sei, um eine humanitäre Krise, die wir da sehen, einzudämmen. Dann soll es keinen Einsatz von Massenvernichtungswaffen geben, soll keine Angriffe auf nukleare Anlagen geben. Mhm. Und dann ist natürlich der letzte Punkt, der ist vielleicht das, was so ein bisschen auch unserem Narrativ etwas widerspricht, der, dass man natürlich die Welt nach dieser Einschätzung nicht in isolierte ökonomische oder politische Gruppen einteilt.
Herr Jilge, dieser chinesische Ansatz mit Unterstützung Brasiliens, halten Sie den letztendlich für gehbarer als das, was derzeit oder am Wochenende in der Schweiz nun diskutiert, debattiert werden soll?
Ja, das ist die Frage, was man für ein Ziel hat. Wenn man die Ukraine erhalten wird als funktionsfähigen Staat, habe ich meine Zweifel, dass man in der jetzigen Position der Ukraine tatsächlich dafür sorgen wird, dass sie Gebiete zurückerlangen kann, die für ihre Existenz auch wichtig sind. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, das hat nichts mit Gesinnungsethik, sondern mit der Empirie zu tun, wenn wir bei Verhandlungsbegriffen nicht zu leeren Worthülsen verkommen wollen, dass im Asowschen Raum gerade eine neue Aufmarschbasis mit Häuserkampfplattformen, alles Mögliche aufgebaut wird. Wir sehen doch schon auch, dass in diesem Vorschlag natürlich wird die NATO ausgeklammert und dann ist auch die Frage, zu welchen Sicherheitszusagen für die Ukraine soll man kommen. Und deswegen, ich halte es einfach für fragwürdig zu unterstellen, dass Putin bereit ist, was er hat, irgendwie zurückzugeben oder dass er bereit ist, die Ziele gegenüber der Ukraine nicht weiter durchzusetzen, wenn er dafür die Möglichkeit weiterbekommen hat. Das ist das ganze Problem. Wo ist die Konzession auf russischer Seite? Wo ist der Einstiegspunkt auf der russischen Seite? Und da möchte ich auch nochmal erinnern an diesen Mythos der Märzverhandlungen 2022. Ich möchte einfach nochmal das banale Fakt, unabhängig von dem Aramia-Interview, nochmal unterstreichen. Putin selbst hat ja dann Herrn Draghi gesagt, wenige Tage später, das ist noch zu früh für einen Waffenstillstand. Und Russland hat nicht einmal diese 15 Punkte von Selenskyj, das waren ja Selenskyj-Vorschläge, kommentiert, ob es dazu irgendwas bereit ist. Also insofern, ich möchte einerseits darauf hinweisen, da ist schon was dran, dass in diesem chinesischen, brasilianischen Plan sind ja tatsächlich auch Punkte drin, die jetzt in der Schweiz besprochen werden, die Nuklearsicherheit zum Beispiel. Das ist ja durchaus schon interessant und zeigt, dass diese Staaten an sowas interessiert sein könnten. Ich frage mich nur, ob zwei Staaten, die diesen Krieg noch nicht mal als Krieg sehen, wenn die sozusagen im Lead sind als Vermittler, dass die Ukraine damit tatsächlich ein Format hat, was ihr die Punkte sichert, die für sie einfach wichtig sind, um bestehen zu können. Da habe ich halt große Zweifel.
Frau Dörnblüt, Russlands Außenminister Lavrov hat Anfang Juni vorgeschlagen, China solle eine Friedenskonferenz organisieren, an der dann am Ende Russland und die Ukraine teilnehmen. Was ist davon zu halten und wäre das womöglich nicht doch sinnvoller, über diese großen Themen, über die wir jetzt auch seit 30 Minuten diskutieren, zu sprechen, als diese Konferenz in der Schweiz, eine Konferenz, wie Sie ja selbst sagen, der kleinen Schritte?
Es wundert mich überhaupt nicht, dass Lavrov eine Konferenz unter Leitung Chinas vorschlägt, denn China steht einigermaßen fest an russischer Seite und ist ja auch ein Land, das also in Grenzen, weil sie eben doch Sanktionen fürchten, aber doch Russland weiter ausstattet mit Chips und mit Material, auch um diesen Krieg weiterzuführen. Und China ist, wenn ich das so sagen darf, einer der Profiteure dieses Krieges, weil der Krieg schon Russland erheblich schwächt. Diese vielbeschworene Freundschaft für immer zwischen Russland und China ist eigentlich ein sehr ungleiches Verhältnis. China hat jetzt die Möglichkeit bekommen, sehr viel Energie sehr billig aus Russland einzukaufen. Und der gegenseitige Handel ist enorm gestiegen. China verkauft sehr viel, liefert auch sehr viel nach Russland. Und das ist alles auch aufgrund eben des Krieges gegen die Ukraine. Das heißt also, das Interesse Chinas, das auch Interessen hat in der Ukraine, hat auch Wirtschaftsbeziehungen mit der Ukraine, auch Interesse am Wiederaufbau dort, das ist schon auch so. Aber primär jetzt ist China in einer Situation und benimmt sich so, dass es für mich jetzt nicht unbedingt wie ein neutraler Vermittler aussieht. Jedenfalls längst nicht so, wie es zum Beispiel die Schweiz tut.
Ja, aber das, was jetzt in der Schweiz, entschuldigen Sie, das, was jetzt in der Schweiz veranstaltet wird, das ist ja auf Initiative der Ukraine zustande gekommen. Selenskyj ist sozusagen Mitgastgeber. Ist diese Veranstaltung nicht genauso parteiisch am Ende, ich rede jetzt von der Schweiz, wie eine Friedenskonferenz in China wäre?
Wenn Sie unter parteiisch verstehen, dass eine Verhandlung auf Basis der Charta der Vereinten Nationen stattfindet und das Recht die Grundlage ist, dann ist das parteiisch, ja.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bedauere sehr, dass das chinesische Engagement so falsch wahrgenommen wird. Ich halte es nämlich nicht nur im Interesse Chinas, dass der Konflikt weitergeht, sondern China hat ja auch immer durchaus moderierend Einfluss zu nehmen versucht. Wobei ich natürlich mir darüber im Klaren bin, dass China sehr stark von dieser Verbindung mit Russland profitiert und Russland wird zunehmend zu einem Juniorpartner für China, was eigentlich für Russland, das ja auch in den 70er Jahren mal durchaus bewaffnete Konflikte am Ussuri-Fluss mit China ausgekämpft hat, vielleicht gar nicht so das Interesse ist. Aber ich stelle mir durchaus vor, dass China zusammen mit den USA eigentlich eine Phalanx bilden würden und dann vielleicht auch mit anderen Staaten des globalen Südens wie auch der EU, die durchaus da Einfluss ausüben könnten. Und das wäre meiner Ansicht nach nicht parteiisch oder könnte nicht parteiisch sein. Wie ja auch China in seinem eigenen Vorschlag vom Februar letzten Jahres die Souveränität und Unverletzlichkeit von Grenzen als ersten Punkt des 10-Punkte-Vorschlages überhaupt vorgeschlagen hat, was ja in Moskau nicht sehr gutiert worden ist. Es ist eine schwierige Balance, die man sieht. Was mir nur fehlt ist, es wird immer nur geklagt über den Völkerrechtsbruch, aber was gibt es denn eigentlich für eine Strategie, die der Westen verfolgt? Und die muss realistisch und realpolitisch abgesichert sein. Und das fehlt mir.
Es gibt jetzt erstmal diese Konferenz am Wochenende in der Schweiz. Herr Hilge, was kann da bestenfalls erreicht werden? Was wäre schon ein Erfolg?
Ich denke, es kann erreicht werden, dass man sich bei bestimmten Punkten der Vertrauensbildung, also Vertrauensbildung sozusagen zwischen den klassischen Unterstützern und, wir müssen gucken, wer kommt, den Ländern Südostasiens und Afrikas verständigt, zum Beispiel über solche Punkte wie Grundlagen des im humanitären Bereich, wie Punkte bei der Ernährungssicherheit, Seesicherheit und freie Navigation, als auch vor allem die Nuklearsicherheit, um von da aus sozusagen einen Dialog unter möglichen Vermittlern und Begleitern eines zukünftigen Formats, das noch zu finden ist, für eine konkrete Verhandlung sozusagen den Boden bereitet. Und wenn da was erreicht wird, ist es schon viel. Mehr war für mich ehrlich gesagt da auch nicht zu erreichen bei dieser Konferenz. Ich halte, wie gesagt, auch den Begriff Friedenskonferenz oder Friedensgipfel, der am Anfang gewählt wurde, für unglücklich, weil er falsche Erwartungen geweckt hat. Aber wenn man da hinkommt, übrigens, ich habe große Zweifel, dass China tatsächlich unbedingt an der territorialen Integrität festsetzt. China hat vor allem immer auf die Souveränität abgehoben. Ich glaube auch nicht, dass China ein Interesse hat, dass Russland diesen Krieg verliert, in keiner Frage. Ich sehe auch das disparate Verhältnis nicht ganz so krass mit kleiner Bruder, großer Bruder, wie das immer dargestellt wird. Ich glaube, China hat ein großes Interesse daran, dass Russland eben sozusagen den Westen und auch die USA ablenkt, um eigene Ziele zu verfolgen. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Aber ich glaube, was in der Schweiz erreicht werden kann, sind eben vertrauensbildende Maßnahmen, dass man sich Stück für Stück über mögliche Grundlagen auf Basis des internationalen Rechts für ein zukünftiges Format einigen kann. Aber das ist eine Arbeit, die erfordert erheblichen Einsatz noch über nächsten Monate und möglicherweise Jahre hinweg.
Frau Dörnbüth, wäre es denn schon ein Erfolg, wenn man sich auf eine weitere Konferenz einigen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also ein großer Erfolg wäre natürlich, aber das sehe ich bisher nicht, dass in einer nächsten Konferenz dann tatsächlich Russland eingeladen und mit Russland wirklich verhandelt wird. Da bin ich sehr skeptisch. Es ist aus meiner Sicht schon ein Erfolg für die Ukraine, dass diese Konferenz überhaupt jetzt so stattfindet und da auch ja durchaus also noch mehr Staaten teilnehmen, in welcher Besetzung auch immer, mehr als eben bei den Vorbereitungstreffen. Und der Bundeskanzler hat am Rande der Aufbaukonferenz hier in Berlin bei einer Pressekonferenz gesagt, wenn so viele Staaten sich beschäftigen, auch mit humanitären Fragen, dann würde, er hat so wörtlich gesagt, Kraft für mehr entstehen. Das ist natürlich sehr, sehr blumig, aber was anderes haben wir leider zurzeit nicht. Insofern, ich stimme Herrn Jilge zu, man sollte die Erwartungen nicht überhöhen. Es ist wirklich ein ganz, ganz dickes Brett. Wir sollten uns auch nicht der Illusion hingeben, auch wenn es schön wäre, dass dieser Krieg in sehr naher Zukunft endet. Da muss einfach alles versucht werden, auch auf diplomatischer Ebene. Und da bin ich übrigens ganz bei Ihnen, Herr Lüdeking. Es muss alles ausgelotet werden. Und diese Konferenz in der Schweiz ist ein Schritt.
Herr Lüdeking, Riad, die Hauptstadt Saudi-Arabiens, ist ja schon im Gespräch für einen möglichen Nachfolgegipfel, an dem dann auch Russland teilnehmen könnte, eventuell, so heißt es vielleicht schon in einigen Monaten. Glauben Sie, das könnte ein Format sein, um dann den großen Schritt zu wagen?
Sicherlich. Also ich meine, ich erwarte von der Konferenz jetzt am Wochenende wenig, um nicht zu sagen nichts. Allerdings könnte, wenn das gut läuft, eine Dynamik entstehen für eine echte Friedenskonferenz, an der auch Russland teilnehme. Es war ja auch interessant zu sehen, dass Herr Selenskyj nochmal nach Riad jetzt gefahren ist gestern. Um sicherlich die Saudis zu bewegen, vielleicht doch an der Konferenz teilzunehmen. Es ist mir für mich nicht klar geworden, ob sie das tun werden. Das heißt also, die Konferenz wird sehr stark davon bestimmt und das Ergebnis wird sehr davon bestimmt sein, wer jetzt teilnimmt, wer nicht. Und wenn man dann viele auch nur auf unterer Ebene teilnehmen sieht, dann ist das wahrscheinlich auch ein schlechtes Zeichen. Und das wurde für meine Begriffe zu wenig bedacht. Und deshalb würde ich sagen, man muss also nach dieser sogenannten Friedenskonferenz, die ja keine Friedenskonferenz ist, eine Solidaritätskonferenz, nach der Maßgabe und nach den Wünschen auch sicherlich der Ukraine, das ist ja deutlich geworden bei der Pressekonferenz, die jetzt der Schweizer Außenminister am Beginn der Woche gegeben hat, dazu, wo er sehr deutlich gesagt hat, dass man also Russland nicht eingeladen hat, was für meine Begriffe ein Fehler ist. Man hätte nämlich Russland einladen müssen und wenn dann Russland abgesagt hätte, dann wäre natürlich das Negative bei Russland gewesen und nicht jetzt bei der Formulierung der Konferenz.
Ukraine-Gipfel ohne Russland. Wie sinnvoll ist die Friedenskonferenz in der Schweiz? Darum ging's im Forum bei SWR Kultur. Schönen Dank an Rüdiger Lüdeking, er ist Diplomat und ehemaliger Botschafter in Brüssel, an Gesine Dornblüt, Journalistin für Osteuropa und Russland und die Ukraine und an Wilfried Jilge, Ukraine-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Am Mikrofon war Martin Durm.